Ja, letzten Freitag hatten wir uns dieses Gleichnis angeschaut, was Jesus seinen Jüngern erzählt hat, von dieser aggressiven Witwe und dem ungerechten Richter. Und diese aggressive Witwe war sehr beharrlich und hat diesen Richter bearbeitet. Warum? Weil sie ihr Recht haben wollte. Und ich habe den Begriff Gerechtigkeit benutzt letztes Mal und hatte eigentlich schon letztes Mal auf dem Herzen noch in den Römerbrief zu schauen, in das Kapitel 6, weil da ein paar Verse stehen, die zu dem Thema Gerechtigkeit, finde ich, für uns super inspirierend sind und super wichtig sein können. Und das machen wir heute einfach. Gerechtigkeit und Recht. Ich hatte schon gesagt, unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Gott. Er selbst, ja, ist der Gerechte und er liebt Gerechtigkeit. Er selbst definiert auch Gerechtigkeit und Recht. Das war schon am Anfang so, das war immer schon, denke ich, was er vorhatte, nämlich, ja, der Mensch ist ja in seinem Ebenbild geschaffen und sollte das Ebenbild des gerechten Gottes sein, also ein gerechter Diener Gottes auf der Erde, ein gerechter Verwalter der Schöpfung. Dafür hatte Gott den Menschen oder das ist der Auftrag Gottes an den Menschen, ein gerechter Verwalter zu sein, seiner Schöpfung. Das ist ein ziemlich großer Auftrag, Gottes Ebenbild auf Erden. Und Gott hat diesen Plan auch nie aufgegeben. Also er hätte ihn auch verwerfen können und sagen können, es hat keinen Zweck mit dem Menschen, so, ja, erfahrungsgemäß. Ist der Mensch ungerecht, unfair, gemein. Er hält sich nicht ans Recht. Nur wenn es ihm passt, besteht er auf sein Recht. Aber wenn es ihm nicht in den Kram passt, übergeht er gerne das Recht zu seinem Vorteil. In Sprüche 21, Vers 3 steht, Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn lieber als Opfer. Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn lieber als Opfer. Sprüche 21, 3. Das hat der Schreiber von Sprüche geschrieben zu einer Zeit, ja, wo geopfert wurde, wo Gott auf diese Art und Weise angebetet wurde. Und wo Opfer einfach eine große Rolle gespielt haben. Und Gott sagt, über all diese Opfer, die ihr mir bringt, und es wurden, wenn ihr das Alte Testament lest, zu bestimmten Situationen unglaublich viele Opfer gebracht, so, also wirklich viele Opfer. Und Gott sagt, wie wär's, wenn ihr mir, oder mir ist lieber, anstatt dieser vielen Opfer, dass ihr, ja, dass ihr gerecht und, ja, gerechte Menschen seid, gerecht miteinander umgeht, dass in eurer Mitte Israel Gerechtigkeit herrscht. In Genesis 18 sagt Gott das auch schon so indirekt, und zwar ist es eine tolle Stelle, könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr wollt, weil sie einfach im Kontext auch cool ist. Es ist die Situation, Abraham chillt unter den Terebinden von Mamre, glaube ich mal wieder. Das ist so sein Spot irgendwie, sein kleiner paradiesischer Ort in einer trockenen Gegend. Da hat er seine Zelte aufgeschlagen. Dann kommen diese Männer, diese drei Männer, sie sind ja offensichtlich Boten Gottes und Gott selber auch ist dabei. Und dann gibt es dieses Gespräch darüber, dass Abraham ja einen Sohn bekommen wird und Sarah lacht und glaubt es nicht so recht. ja, ihr kennt die Geschichte, aber dann geht die Geschichte ja weiter. Sie geht weiter mit was? Mit Sodom und Gomorra, eine Stadt, wo super Ungerechtigkeit herrscht. Also wo diese Stadt ist so, die Leute dort leben auf eine Art und Weise miteinander und üben auch einen Einfluss auf ihre Umgebung aus, dass Gott sagt, ich habe das Schreien der Menschen gehört über diese Stadt. Und deswegen komme ich jetzt, um das zu beenden, sozusagen, diese Schreckensherrschaft dieser Stadt in dieser Gegend dort, der Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen. Und dann ist er mit Abraham auf dem Weg, er geht ein paar Schritte, so empfinde ich das zumindest hier im Text. Das ist 1. Mose 18, Vers 16. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, also Gott jetzt auf einmal. Der Herr aber sprach bei sich, also dass wir kriegen jetzt einen Einblick hier in die Gedanken Gottes. Gott sagt das nicht mal, sondern der Leser darf jetzt kurz mal sozusagen so Mäuschen spielen in Gottes Kopf. Und das hier ist, was Gott denkt über die Situation gerade. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Das sind so die Gedanken Gottes. Hey, ich will doch Abraham zu so einer großen, zu dieser großen, starken, gesegneten Nation machen. Eine Nation, also Abraham soll seinen Söhnen beibringen, wie man in den Wegen, in meinen Wegen wandelt. Und in manchen Bibelübersetzungen heißt es, indem, also wie sie in meinen Wegen wandeln, indem sie Recht und Gerechtigkeit halten. Wie wandelst du in Gottes Wegen? Indem du gerecht bist, indem du Recht übst. So eine Nation soll das sein, ein Volk voller Gerechtigkeit und Recht. Und somit ein Volk Gottes, ja, ein Ebenbild Gottes auf dieser ungerechten Erde, ein Licht in der Dunkelheit, ein Safe Place sozusagen, ein sicherer Hafen für, ja, für Schwache, für Arme, für Menschen, die sich nicht durchsetzen können, wo das Recht des Stärkeren, also sie können es nicht anwenden, weil sie sind nicht die Stärkeren. Sie brauchen einen Ort, wo Gerechtigkeit herrscht. Das fand ich nice hier, so diesen Gedanken von Gott, der sich um das Volk Israel quasi dreht. Dann lesen wir auch im Psalm 82, Vers 3, schafft Recht dem Geringen und der Weisen, dem Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Mir geht es auch so ein bisschen darum, letzten Freitag meinte jemand so, ja, was ist denn Gerechtigkeit? Und das ist eine gute Frage. Denn Gerechtigkeit kann man ja durchaus verschieden definieren und dieser Begriff ist sicherlich auch immer so ein bisschen in Veränderung. Und gerade heute, sage ich mal hier so im Westen, verändert sich, glaube ich, auch dieser Gerechtigkeitsbegriff voll stark. Weil ich glaube, heute mehr so als gerecht empfunden wird, wenn jeder sozusagen das ausleben darf, was in ihm, also was er sozusagen im tiefsten Inneren ist oder fühlt und er sozusagen diesem Gefühl nachgehen kann, sich entfalten kann, wie er möchte, ohne sozusagen, dass ihm dort irgendwelche Beschränkungen oder so aufgelegt werden, es sei denn, er verletzt jemand anderen damit oder die Rechte eines anderen oder so. Ansonsten ist sozusagen alles recht. Uns ist alles recht. Hauptsache, die Menschen sind glücklich. Hauptsache, es wird niemand in seinem Glück sozusagen beschnitten. Ich würde sagen, das ist so schlecht zusammengefasst, so ein bisschen die moderne, junge Interpretation von Gerechtigkeit, wofür Leute auch auf die Straße gehen und sagen, ich will Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt in diesem ja, schafft sozusagen alle Restriktionen ab für dieses und jenes. Ja, ich, Gott, jetzt Buzzword, Abtreibung, ne? Und so weiter. Also diese Grenzen sollen fallen, weil das ist, kann ja wohl nicht gerecht sein. Weil es hindert Menschen daran, ja, selbstbestimmt zu leben, sich völlig zu entfalten und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist das Rechtsverständnis Gottes nicht unbedingt konträr zu dem, nicht unbedingt komplett konträr zu dem heutigen Rechtsverständnis auch der jüngeren Generation. Denn ich denke, wir können alle komplett relaten zu dem Gedanken, uns auch komplett fühlen, schafft Recht dem Geringen und dem Weisen, dem Elenden und dem Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Also Gottes Herz geht ja auch aus zu den Schwachen. Gottes Herz geht ja auch aus sozusagen zu den Minderheiten, die nicht selbst für ihr Recht einstehen können, die jemanden brauchen, die einen Fürsprecher brauchen. Gottes Herz geht aus zu den armen Witwen sozusagen, die dann sich zum Affen machen müssen vor so einem Richter und die ganze Zeit rumnerven, schaff mir Recht. Die Frau hätte sicherlich auch lieber einfach ihr Recht bekommen, anstatt irgendwie so einen Zirkus da aufzuführen. Gottes Herz geht auch aus zu den Schwachen. Und ich denke, da überschneidet sich auch wirklich was, wo wir heute, denke ich, auch sagen, ja, das fühlen wir so von uns aus auch voll. Und dann gibt es aber auch die Situation, die ihr vielleicht kennt, ihr lest eure Bibel und denkt, boah, das ist so unfair, was Gott da macht. So, hä, wieso ist das jetzt so? Das, also wenn ich das entscheiden müsste, also ich finde es komplett unfair. So, vielleicht habt ihr sowas schon mal gelesen im Alten Testament oder so, so eine Geschichte, wo ihr einfach denkt, nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Wie kann ein gerechter Gott das wollen, sagen, zulassen? Wie kann er zulassen, dass das Leben dieses Menschen so verläuft und so zu Ende geht? Oder. Und da merken wir so, da sind so Grenzsituationen, wo wir letztendlich auch von Gott aufgefordert werden, vertraust du mir darin, dass ich wirklich der gerechte Gott bin und dass ich das Recht definiere? Oder vertraust du eben mehr sozusagen auf das, deine Prägung, die Prägung zum Beispiel auch aus deiner Zeit, aus deinem Land, in dem du aufgewachsen bist? Was ist, was wiegt schwerer für dich? Die Prägung, die du aus hunderten Disney-Filmen empfangen hast, die du alle geguckt hast und wo immer wieder dasselbe gesagt wurde, vertraue einfach auf dich selber, es liegt alles in dir, du hör auf dein Herz, hör auf dein Herz, das ist das Einzige, worum es geht. Oder vertraue ich Gott, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe und auch wenn all meine Gefühle eigentlich ganz anders sind. Weil ich so krass geprägt bin vom Zeitgeist vielleicht. Und keiner, glaube ich, von uns kann sich davon freimachen so. Jede Generation von Christen war auch immer geprägt vom Zeitgeist ihrer Zeit. Und das war auch vor 200 Jahren. Die Christen vor 200 Jahren waren auch in ihrem Rechtsempfinden auch geprägt von ihrer Zeit. Und das war teilweise schon auch anders. Wenn wir jetzt Christen treffen würden von vor 200 Jahren, dann hätten wir herrliche Gespräche. Aber auch, wir würden auch merken, krass, da ticken wir echt anders so. Ich meine, ich merke das schon, wenn ich mit einem Bruder rede, der 40 Jahre älter ist als ich. Da merke ich schon so, boah, krass, da ticken wir teilweise schon auch irgendwie anders. Und das hat auch irgendwas damit zu tun, dass er in einer anderen Zeit groß geworden ist so. Kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen. Und ich möchte, und das ist auch voll cool eigentlich, weil C.S. Lewis hat das mal geschrieben. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir sollten als Christen unbedingt, und nicht nur als Christen, wir sollten als Menschen unbedingt Bücher aus ganz verschiedenen Jahrhunderten lesen. Warum? Weil in jedem Jahrhundert die Menschen, also jedes Jahrhundert hatte so seine eigenen Schwerpunkte, seine eigenen Hypes oder so, das hat er nicht so gesagt, aber Dinge, die die Menschen in diesem Jahrhundert bewegt haben. Und Menschen haben Bücher dann geschrieben. Und er meint, es ist eine gute Sache, weil man dann, ich paraphrasiere wieder, weil man dann aus seiner Bubble seines Jahrhunderts mal rauskommt und mal, ja, so die Fülle an menschlichem Sein und der Entwicklung sozusagen irgendwo ein bisschen mehr. Also man schaut einfach über den Tellerrand. Auch total spannend, Schriften alter Christen zu lesen und so weiter. Der Kirchenväter oder so. Das ist eine ganz andere Welt teilweise. Aber das bereichert mega so. Und du guckst mal, Luis hat jetzt zum Beispiel die Beispiele genommen, so, ja, vor ein paar hundert Jahren oder so war vielleicht so voll die krasse Tugend, so Tapferkeit. So, und das war für die Christen so auch voll das Ding, so tapfer zu sein. Und da wurden auch so Bücher über Tapferkeit geschrieben und sonst was. Und ja, man muss stark sein, man muss tapfer sein, so, das ist das Wichtigste so. Der meint heute, dem hatte er das Gefühl zumindest damals, ja, heute ist eher so ein mitfühlendes Zeitalter. Ein Zeitalter, wo man sehr empathisch ist, wo es sehr krass darauf ankommt, ja, mitzufühlen, eben nicht einfach so durchzuziehen und stark und tapfer zu sein, sondern auch wirklich voll so, boah, und der meint, wie gut ist es, wenn man mal rauskommt aus seinem Jahrhundert sozusagen. Und wie gut ist es, wenn wir auch so ein bisschen unseren Gerechtigkeitsbegriff, ja, wenn wir rauskommen aus unserer eigenen Bubble und uns aber eben vor allem auch von Gottes Wort prägen lassen. Und das möchte ich jetzt einfach mal tun. Mit einem Text. Und ich glaube, dieser Text hat auch krass unser Gerechtigkeitsempfinden geprägt in den Ländern, wo das Christentum mal irgendwie prägsam war. Genau, ich strebe mich so ein bisschen dagegen, irgendwie zu sagen, christliche Länder, weil für mich, das ist jetzt vielleicht altklug, aber ein christliches Land finde ich schwierig. Es gab vielleicht mal Länder, wo ganz viele Menschen wirklich an Jesus geglaubt haben und auch sozusagen, ja, seinem Wort irgendwie wirklich relativ viel Vertrauen entgegengebracht haben, wenn sie es verstanden haben und gelesen haben oder so. Und das hat natürlich dann auch geprägt. Jesaja 58, das ist so ein Text, finde ich, da kriegen wir schon mal so ein bisschen so ein Gefühl von Gottes Gerechtigkeitsempfinden. Genau. Das ist jetzt relativ lang, also. Aber lasst euch mal drauf ein und rufe aus voller Kehle. Halte nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Siehe, jetzt Gottes Antwort, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht, so dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böse reden Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und die vor dir kommen, werden die uralten Trümmerstädte aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Und das ist jetzt so viel, ich werde es nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das dürft ihr natürlich gerne zu Hause immer wieder. Das ist ein Text, über den man echt meditieren kann, so im Sinne von kauen über die Gedanken Gottes hier wirklich, ja, sie durchkauen, sie durchdenken, sie auf sich wirken lassen. In diesem Sinne meine ich Meditation, wenn ich das sage. Und dann prägt das unser Gerechtigkeitsempfinden, unser Gerechtigkeitssinn auf eine gute, göttliche Art und Weise. Das ist ein ganz wichtiger Text. So, weil das gefällt mir, sagt Gott. Das wäre für mich ein Fasten, was ich feiere, was ich wundervoll finde. Und das würde dir auch gut tun, Israel. Ne? Wenn dieses ganze Unrecht, ja, dieser ganze, ja, das Geschwür des Unrechts, wenn du das irgendwie, ja, rausreißen könntest aus deiner Mitte. Und im Gegensatz zu Gerechtigkeit, es gibt auch einen Gegensatz sozusagen, oder zwei Gegensätze eigentlich, einmal die Gottlosigkeit, so in Sprüche, aber dann gibt es auch noch diesen Begriff der Gesetzlosigkeit. In Matthäus 24, Vers 12 sagt Jesus, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Ich sage das einfach nur, weil unter uns Christen ist Gesetzlichkeit so ein Buzzword, so ein Triggerword. So, ja, diese Gemeinde ist so krass gesetzlich. Und ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich finde es aber schade, dass das Wort gesetzlich so einen negativen Touch bekommen hat. Sozusagen, als ob das böse wäre, wenn man sich sozusagen an Gesetze halten würde, als ob das sozusagen schädlich wäre, sich an Gesetze zu halten, aber es sozusagen zuträglich wäre, gesetzlos zu sein. Also, dass man dann flourishen würde, dass man dann, das wäre ja gut, wenn wir nicht so gesetzlich wären, ergo gesetzlos. Ich weiß, so ist es natürlich niemals gemeint. Wir meinen vielmehr diese, dieses strenge, ohne Gottes Liebe und seiner Gnade und seinen Geist einhalten wollen von bestimmten Gesetzen, aber eben nicht in der Liebe und nicht in der Gnade und auf eine Art und Weise, die eben nicht die Gemeinde, ja, wachsen und gedeihen lässt, sondern eher so kaputt macht auf Dauer. Ich verstehe natürlich, was damit gemeint ist, aber ich bedauere, dass dieses Wort Gesetzlichkeit oder dass das Wort Gesetz da so krass negativ irgendwie belegt wurde in unserer Mitte. Denn wir alle feiern Jesus für seine Gesetzestreue, wenn ihr so wollt. Ja, dass er das Wort Gottes, dass er die Weisung Gottes ernst genommen hat und sie voll ausgelebt hat und dadurch Gottes Ebenbild war, hundertprozentig Gottes Ebenbild, weil er eben, ja, der Gerechte war. Und jetzt zu Römer 6 und damit zum Ende meiner komischen Ausführungen hier, Römer 6. Das ist so ein Vers, der mich schon mega lange begleitet in meinem Leben, der, keine Ahnung, der mir auch mega hilft, so wenn ich irgendwie in Versuchung bin, einfach so ein bisschen zu schauen auf meinen Vorteil und ja, ich erkläre euch gleich auch in einem Beispiel, was ich meine. Römer 6, Vers 13 oder Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt euch nicht oder stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich mag diese Vorstellung, sie hilft mir irgendwie mega, dass ich mich einfach auch manchmal vielleicht entscheiden kann, aber manchmal auch es gar nicht merke, aber ja, es gibt diesen Moment, wo ich mich selber zu einem Werkzeug, und man kann das Wort auch mit Waffe übersetzen, zu einer Waffe und einem Werkzeug der Sünde mache. Paulus ist ja sehr bildlich manchmal und er spricht hier von der Sünde wie so ein Wesen, was sozusagen ein Werkzeug nimmt oder eine Waffe nimmt, uns, um damit irgendwas anzustellen in Gottes schöner Welt. Und nichts Gutes anzustellen. Also, als ob die Sünde dich nimmt, ob sie mich nimmt und mich als Waffe benutzt. Ich bin in dem Moment die Waffe der Sünde, um Unheil in dieser Welt anzurichten. Dadurch ja, dass ich mich in die Hände der Sünde begebe. Ich schädige andere, ich gebe anderen nicht, was ihnen zusteht, und so weiter. All diese Dinge. Vielleicht missbrauche ich andere, vielleicht, ja, wie gesagt, betrüge ich andere. Gibt ja alles Mögliche, kann ja alles Mögliche passieren. Aber vielmehr und im Gegensatz, und das ist das, was mir mega hilft, dieses, okay, aber wenn ich mich, und das ist die zweite Möglichkeit, und das ist eigentlich auch das, was wir tun sollten, ja, ich stelle mich dir zur Verfügung als Werkzeug. Und wenn du mich als Werkzeug oder als Waffe benutzt, dann wirst du mich einsetzen für etwas Gutes, für Gerechtigkeit. Dann werde ich ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein. Und das, was durch mich passiert in dieser Welt, ist das, was Gottes Plan schon immer mit dem Menschen war. Die Welt zu kultivieren, sie zu einem besseren Ort zu machen. Das, ja, den Garten zu bebauen sozusagen, ihr wisst, was ich meine. Ja, Gottes Welt in Gerechtigkeit und in seiner Ebenbildlichkeit zu regieren, zu prägen, zu, ja, ich will jetzt nicht sagen weiterzuentwickeln, aber ein Segen zu sein für diese Welt, für mein Umfeld, für meine Klassenkameraden, für meine Uni-Mitschüler, für meine Familie zu Hause, meine Kinder. Boah, Digga, wie würde ich es feiern und wie sehr wünsche ich mir, dass Gott mich als Papa nutzt als Werkzeug der Gerechtigkeit im Leben meiner Kinder. Dass er ein paar Schrauben festzieht, die locker sind bei meinen Kindern. Durch mich vielleicht. Und ich mich aber nicht vom Werkzeug der Sünde benutzen lasse, um als Hammer auf meine Kinder einzudreschen, dass die Sünde mich benutzt, um meine Kinder zu zerstören. Ja, auch das passiert. Auch das tun. Menschen werden von der Sünde benutzt, um ihre Kinder zu zerstören. Oft genug. Nein, Gott will mich benutzen, um meine Kinder zu segnen, um sie zu stärken, um sie stark zu machen. In seiner Gerechtigkeit. Und wie herrlich ist das und wie schön. Und ich liebe diese Vorstellung, die hilft mir einfach immer voll krass weiter. Ein Beispiel noch zum Schluss ist, ich habe mein Fahrrad reparieren lassen. Ich habe ja dieses super teure Lastenrad, dieses sündhaft teure Lastenrad. Und die Reparaturen sind dann gefühlt auch, naja, es geht eigentlich. Aber auf jeden Fall habe ich es im Januar zur Reparatur gebracht und die haben da ein bisschen dran rumgedingst und es war halt super dreckig, das Rad und so. Und als ich es abgeholt habe, meinte der Typ so, komm mal mit hier. Hier, das ist der Dreck, den ich von deinem Rad abgemacht habe. Er hatte so einen ganzen Beutel, so eine Plastiktüte nur mit Dreck. Digga, ich habe mich so Grund und Boden gestehen. Die hat so, okay, sorry, ich fahre halt aber auch immer durch diesen Dreckweg. Aber okay, ja, ich hätte das Rad ja auch mal sauber machen können, bevor ich es abgebe. Egal, auf jeden Fall, ja, ich habe das hier alles abgemacht, jetzt funktioniert das auch wieder und dann habe ich noch neue Speichen eingezogen und Okay, so, ja, cool. Geld, ja, ich schicke dir die Rechnung per E-Mail. Okay, alles klar, ciao. So. Ich habe bis heute noch nicht die Rechnung von denen bekommen. Und es passt mir eigentlich auch ganz gut in meine finanzielle Lage, muss ich sagen. Aber ich möchte ja gerecht sein. Und deswegen gefällt es mir, der Heilige Geist erinnert mich jeden Tag daran. Stefan, schreib denen jetzt, dass du die Rechnung brauchst. Denn der hat was an deinem Rad, der hat gearbeitet und der hat diesen ganzen ekligen Dreck abgemacht. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auch das ist Gottes Gerechtigkeit. Also schreib denen und bezahl dein Geld. Und sei nicht auf der anderen Seite, ich könnte ja auch froh sein. Das passt gerade so gut, dass ich diese Rechnung nicht auch noch habe. Ja, weil, ja, jede Rechnung ist gerade zu viel bei mir, also bei uns. Ich bin eigentlich heilfroh, dass die noch nicht kam. Aber ich muss sie bezahlen, so. Und, ja, ich denke, das ist so ein Beispiel irgendwie, naja, Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also, ich sag euch dann, ihr könnt mich mal fragen, frag mich mal übernächsten Freitag, hast du den geschrieben? Okay, das wäre mir auch eine Hilfe. Ich brauche auch manchmal meine Geschwister, dass sie mich ermutigen zur Gerechtigkeit. Genau. Ja, und ich denke, irgendwie ist es so ein bisschen wie bei Eltern und Kindern. Ihr seid ja alle auch mal Kinder gewesen, genau wie ich. Und wir Eltern versuchen ja unsere Kinder, also erstmal versuchen wir sie gerecht zu behandeln. Wenn man mehrere Kinder hat, ist das auch dann ganz wichtig, weil dann sagen, das ist unfair, warum kriegt er das und ich nicht das? Und warum darf er noch aufbleiben und ich nicht? Und boah, gerade mit zwei Kindern, aber auch nur mit einem Kind, ist es echt schwer, ein gerechtes Eltern zu sein. Vor allem sagen die Kinder dann auch voll, wenn sie alt genug sind und langsam so ein bisschen dieses Konzept von Recht und Unrecht verstehen, sagen sie auch, das ist ungerecht. Also auch selbst, wenn sie alleine sind, sagen sie, das ist ungerecht. Papa, du isst Nutella und ich darf nicht Nutella. Ja. Tja, kann man sich drüber streiten, ob das Unrecht ist. Ich finde nicht, aber ich bin auch offen für Korrektur vom Herrn. Vielleicht ist es auch Unrecht. Also erstmal versuchen wir unsere Kinder gerecht zu behandeln. Das werdet ihr auch, wenn ihr Kinder habt, natürlich versuchen. Ihr wollt ja gerechte Eltern sein. Ihr wollt ja nicht ungerechte Eltern sein und ständig irgendwas Unfaires mit, also euren Kindern ständig irgendwie so behandeln. Ja, dass es einfach ungerecht wäre. Dann versucht ihr bei euren Kindern aber auch ein Verständnis für Recht und Unrecht zu kultivieren. Ja, also ihr kommentiert Dinge, die sie tun. Ihr ja, schimpft auch mal, ne? Wenn irgendwas Ungerechtes passiert, irgendwas, was einfach nicht geht, dann greift ihr ein, dann korrigiert ihr das. Dann erklärt ihr das auch, warum. Also so langsam wächst dann auch in eurem Kind so ein Gefühl und so ein Verständnis von Recht und von Unrecht, von Gut und von Böse. Und dann, ja, dann versucht ihr natürlich auch ein Vorbild in dem Recht zu sein. Also ihr versucht in Situationen eben, weil ihr Kinder habt und die jetzt auch gerade dabei sind, das motiviert ungemein, finde ich zumindest. Vielleicht bin ich einfach so ein Schwein und andere brauchen keine Kinder, um das zu fühlen. Gott musste mir, glaube ich, zwei Kinder schenken, um noch ein bisschen zu wachsen und zu reifen. Aber gerade wenn mein Sohn oder meine Söhne bei mir sind, dann merke ich besonders, ich muss jetzt hier beim Autofahren, ich bin eigentlich niemand, der beim Autofahren schimpft und irgendwie die anderen Autofahrer beschimpft, so. Wenn ich aber so jemand wäre und meine Kinder wären hinten im Auto, dann würde ich einfach so krass diese Last auf meinem Herzen haben. Ich muss denen beibringen durch mein Vorbild, wie man vernünftig mit anderen Verkehrsteilnehmern umgeht und auch sie segnet, anstatt sie zu verfluchen und so weiter. All das, ja, dieses Vorbildding so. Und ich glaube, genau so ist es mit Gott und mit uns. Wir sind Gottes Kinder. Er behandelt uns gerecht, aber er versucht auch dieses Verständnis von Recht und Unrecht in uns hervorzurufen und zu kultivieren. Und er ist auch unser Vorbild, was Recht und Unrecht angeht. Und ich glaube, er wünscht sich total, dass wir darin wachsen, dass wir, ja, eben als seine Ebenbilder, ja, Menschen sind, denen man vertrauen kann, weil es geht auch um Vertrauen, finde ich, bei Recht und Unrecht. Wenn du wenn du einen Freund hast oder so und du weißt, ja, diese, oder lass es deine Eltern sein und du weißt, die wissen, was gut und böse ist und die achten auch darauf, ja, die tun mir nichts Böses, weil es ist ihnen wichtig, sozusagen das Recht zu halten. Du vertraust Menschen, die gerecht sind. Du vertraust ihnen, weil du ihnen vertrauen kannst, weil sie sich ans Recht halten. Und anders ist es bei Menschen, die darauf scheißen, denen das egal ist. Wie kann man diesen Menschen vertrauen? Und wir wollen als Christen Menschen sein, denen man vertrauen kann. Menschen, wo andere Menschen zu uns kommen und bei uns sich bei uns wohlfühlen können, sich bei uns fallen lassen können, sich an unsere Schulter lehnen können, in unserer Nähe Heil erfahren, weil sie wissen, ja, da ist so ein anderer Spirit in denen. Und ja, lass uns dafür beten, dass wir Werkzeuge der Gerechtigkeit sind, darin wachsen, darin reifen. Wir sind wie Kinder, wir sind noch nicht am Ende. Ich hoffe, ich wachse noch, dass ich es auch nicht nur mit dem Kopf verstehe, was Recht und Unrecht ist, sondern dass es wirklich in Fleisch und Blut übergeht und wirklich, ja, ich das lebe auch jeden Tag, auch wenn keiner guckt. Ist ja auch so, ne? Diese ganzen Situationen, wo du nicht beobachtet wirst, da zeigt sich dann, wie tief, ob es wirklich deinen Charakter geprägt hat. Gut, ich bete nochmal. Ja, Herr, ich danke dir, dass du dieser gerechte und gute Gott bist, Herr. Und ich glaube, wenn wir einander lieben und einander höher achten, dann ist hier auch bei den Roots und auch in der Gemeinde, dann ist hier auch Gerechtigkeit. Letztendlich erfüllt diese Liebe streckt sich aus nach Gerechtigkeit und streckt sich danach aus, dass dem anderen, ja, dass mein Nächster gerecht von mir behandelt wird. Und ja, Herr, ich bitte dich, dass du uns mit dieser Liebe, aber auch dieser Liebe zum Recht und zur Gerechtigkeit einfach erfüllst, Herr, und prägst, Herr. Dass wir in Liebe das auch wirklich leben, Herr. Mit dir zusammen, Herr. An dir, ja, wir wollen uns an dir orientieren und ich bitte dich, dass du uns durch dein Wort auch, ja, prägst, aber dass wir auch deinem Wort immer, ja, immer wieder vertrauen in Situationen, Herr. Und hilf uns auch, dein Wort richtig zu verstehen, Herr. Damit wir wirklich ja, Menschen sind, Herr, die erfüllt sind von deiner Gerechtigkeit, bekleidet mit deiner Gerechtigkeit, Herr. Ja, du hast uns gerecht gemacht vor dir, durch dein Opfer am Kreuz, Herr. Aber diese Gerechtigkeit soll uns auch prägen, unser Wesen, ja, wirklich prägen, Herr. Und ich bitte dich, ja, gib uns wirklich ja, lass es wirklich ganz tief gehen, Herr. So, dass, ja, wenn keiner guckt, wenn ich ganz alleine bin, dass diese Prägung trotzdem, ja, dass ich trotzdem ein Werkzeug deiner Gerechtigkeit bin und mich dich dann der, ja, mich missbrauchen lasse sozusagen von der Sünde und ein Werkzeug der Ungerechtigkeit werde. Und ich bitte dich so sehr, dass du uns davor bewahrst, Herr, gerade in Situationen, mit denen wir strugglen, wo wir voll versucht sind, Herr, hilf uns, dass wir da rauskommen und uns nicht immer wieder zu Werkzeugen der, ja, Ungerechtigkeit machen lassen. Ja, sondern deine Werkzeuge und deine Waffen werden, Herr, damit diese Welt einfach so krass gesegnet werden kann durch uns, Herr. Ja, bitte hab Gnade mit uns, Herr. Du siehst da unsere Unvollkommenheit und dass wir noch so viel lernen und wachsen müssen, Herr. Aber ich danke dir, dass du wie ein Papa bist, wie eine Mutter bist, Herr, mit ihren Kindern und dass du, ja, so viel Liebe für uns hast und dich einfach so sehr danach sehnst, dass wir reifen, dass wir wachsen, dass wir lernen, dass wir uns gut entwickeln und einfach dich widerspiegeln können in all deiner Herrlichkeit und Gnade und Liebe und Gerechtigkeit, Herr, in dieser Welt. Amen.